Der Titel meiner Botschaft heute lautet: Du kannst etwas verändern. Amen. Du kannst etwas verändern. Diese Woche rief mich eine Person an oder sprach eine Person mit mir und sagte: Sag mal, Jürgen, wie siehst du das eigentlich, dass die katholische Kirche den Papst als wichtigstes Sprachrohr hier auf dieser Erde sieht? Meine Antwort war ganz simpel. Ich sage, ich glaube nicht daran, dass der Papst das wichtigste Sprachrohr Gottes auf dieser Erde ist. Ich glaube, dass jeder wiedergeborene Christ Gottes Sprachrohr auf dieser Erde ist. Unabhängig von deiner Herkunft, deinem Status, deiner Bildung, deinem Alter, deines Geschlechts. Ich glaube, dass jeder Christ einen Unterschied machen kann in dem Umfeld, in dem Kontext, in dem man lebt. Als Jesus den Jüngern den Missionsbefehl gab, sagte er: Geht. Und dieses Geht beschränkt sich nicht auf besonders privilegierte Menschen. Dieses Geht beschränkt sich nicht auf besonders gebildete Menschen. Es beschränkt sich auch nicht auf gesunde Menschen. Halleluja! Es beschränkt sich nicht auf wohlhabende Menschen. Geht bezieht sich auf jeden, der mit Jesus geht. Und mehr denn je sind wir Nachfolger von Jesus Christus dazu aufgerufen, in dieser Welt einzuwirken, unabhängig von unseren Gefühlen und unseren Erfahrungen. Vielleicht sagen dir deine Gefühle, dass du nicht viel bewirken kannst. Aber ich sag dir was, deine Gefühle sind nicht das Maß aller Dinge. Gott definiert, was du bewirken kannst und wozu du mit Jesus in der Lage bist. Vielleicht sagt dir deine Erfahrung, dass du gar nicht so viel in deinem Leben bewirkt hast und verändert hast. Oder deine Eltern haben es dir vielleicht immer wieder auch vorgegaukelt, vorgespielt, vermittelt. Vielleicht spiegeln dir die Menschen in deinem Umfeld, dass du nicht viel bewirkst. Keine Vergangenheit, keine Eltern, kein Umfeld definiert, wer du bist. Gott definiert, wer du bist, und er definiert, zu was du fähig bist. Und mit Jesus an deiner Seite bist du in der Lage, in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Und vielleicht sollten wir Christen anfangen, in dieser Zeit mehr den Fokus darauf zu richten, was uns alles möglich ist durch die Kraft des Heiligen Geistes, als das, was uns vielleicht verwehrt ist zurzeit. Jesus legte den Fokus immer auf das, wer du bist, wer wir sind, als das, auf was wir nicht sind. Was meine ich damit? Ihr erinnert euch, dass wir schon 8 Predigten in der Bergpredigt hatten. Und es handelte sich um die Seligpreisungen. By the way, ich habe euch ein Handout mitgebracht. Ihr dürft es mitnehmen, ihr dürft es vertiefen. Da gibt es auch eine Wochenchallenge, sage ich auch gleich noch was dazu. Wisst ihr, die Seligpreisungen sind Gottes Agenda seines Reiches für dich und für mich, Dinge zum Umsetzen, Dinge zum Leben. Und ich habe uns folgende Dinge weitergegeben in den letzten Wochen. Ich habe uns mal ein Schaubild vorbereitet. Das habt ihr auf eurem Handout, aber das hier nochmal. Jesus sprach von Menschen, die ihm nachfolgen, dass es Menschen sind, die zerbrochen sind. Jesus sprach von Zerbrochenheit. Dass seine Nachfolger Menschen sind, die ihren geistlichen Bankrott erklären, die wissen, dass sie aus sich heraus nichts produzieren können, sondern in absoluter Abhängigkeit zu Gott leben. Jesus sprach von Bußbereitschaft, dass Menschen, die sind bußbereit. Jesus sprach von, dass es Menschen sind, die sanftmütig sind. Menschen, die sehnsüchtig sind nach Gott. Er sagt, die einen Hunger haben, einen geistlichen Hunger nach Gerechtigkeit, nach Gott. Hast du Hunger nach Gott? Ich habe Hunger nach Gott. Ich habe Sehnsucht nach ihm. Er sprach von Menschen, die barmherzig sind, Menschen, die integer sind, Integer bedeutet, dass ich Gott erlaube, mein ganzes Leben, jeden Bereich meines Lebens zusammenzuführen. Ich sprach darüber, dass Gott dadurch geehrt wird und dass wir nicht aus Fragmenten bestehen. Herr, dieser Teil gehört Gott, dieser Teil gehört nicht Gott. Hier mache ich ein bisschen mehr für Gott. Ah ja, und hier vielleicht ein bisschen weniger. Sondern dass alles Gott gehört. Amen. Alles Gott gehört. Jeder Atemzug gehört Gott. Jedes Gespräch gehört Gott. Jede Begegnung mit meinen Kindern gehört Gott. Jeder Post, den ich schreibe im Internet, gehört Gott. Alles gehört ihm. Und er sprach über Frieden, dass wir Menschen sind, die Friedensstifter sind. Und er sprach auch, dass seine Nachfolger Verfolgung erleben werden. Darüber sprach ich das letzte Mal. Diese 8 Eigenschaften beschreiben einen Jesus-ähnlichen Lebensstil. Wenn du wie Jesus leben möchtest, dann kommst du an diesen 8 Eigenschaften nicht vorbei. Wenn du diese 8 Eigenschaften nicht in deinem Leben integrieren möchtest, wenn du sie nicht im Fokus hast, dann wirst du nicht wie Jesus leben. So einfach ist das. Du wirst nicht wie Jesus leben, wenn diese Dinge nicht Teil deines Lebens sind. Punkt. Da gibt es keine Diskussion drüber. Nimm dir doch mal Folgendes vor. An jedem Tag der Woche eine Eigenschaft raus und beweg sie mal im Gebet. Nimm dir doch mal zum Beispiel am Montag vor und bitte mal Gott, dir Zerbrochenheit zu schenken. Ich meine jetzt aber nicht die Montagszerbrochenheit. Okay? Ich meine diese eine Zerbrochenheit, wo du deine Abhängigkeit zu Gott erklärst und ihm einfach zum Ausdruck bringst, Gott, ich brauche dich in jedem Bereich meines Lebens. Ich kann nicht ohne dich, ich brauche dich. Bitte zeig mir, wo es Dinge gibt in meinem Leben, Gott, wo ich unabhängig von dir bin, wo ich einfach mein Ding mache, wo ich dich nicht frage, wo ich dich nicht mit einbeziehe. Hilf mir, zeig mir, führe mich in diese Zerbrochenheit hinein. Und Zerbrochenheit heißt nicht, oh, es ist alles schlecht und oh Gott, ich kann nicht mehr leben. Wisst ihr, das nicht. Zerbrochenheit heißt, ich wende mich zu Gott. Und durch dich bin ich in der Lage zu leben. Und das ist ein wundervolles Leben, ihr Lieben. Nimm dir doch mal am Dienstag vielleicht vor, dafür zu beten, dass Gott dir ein vergebendes Herz schenkt. Und also ich glaube, wenn du darüber nachdenkst und Gott fragst, werden dir bestimmt die ein oder anderen Bereiche in deinem Leben einfallen, wo du vergeben kannst, wo du loslassen kannst, wo du vielleicht Gott um Vergebung bitten müsstest, vielleicht Dinge, die du gesagt hast oder nicht gesagt hast, getan hast oder nicht getan hast, Dinge, die angeschaut hast oder nicht angeschaut hast oder was weiß ich, zu Gott zu kommen und Gott sagt, Gott, bitte vergib mir, schenk mir ein vergebenes Herz. Sei konkret, nimm den Heiligen Geist mit rein und sag, Heiliger Geist, zeig mir Bereiche, Menschen, Baustelle in meinem Leben, wo ich Buße tun soll. Am Mittwoch könntest du vielleicht für einen sanftmütigen Charakter beten. Und ich denke, wenn man in diesen Zeiten lebt, hat man genug, jeden Tag die Möglichkeiten für Sanftmut zu beten. Oder du fängst am Montag gleich damit an. Bitte den Heiligen Geist, deinen Zorn zu kontrollieren, deine Wut, dein Unverständnis für Dinge. Lass dir vom Heiligen Geist konkret Dinge zeigen, wo Gott dich verändern möchte. Wisst ihr, dass der Heilige Geist unser Partner ist? Der Heilige Geist ist immer da und er will uns in die Wahrheit führen. Aber er will uns auch mit der Liebe für des Vaters überschütten. Nehmen wir mit rein. Und ich denke, wir haben eine Vorstellung davon, was ich meine. Nimm dir jeden Tag etwas vor und sag, heute möchte ich für Barmherzigkeit beten. Wisst ihr, die Seligpreisungen, die uns Jesus gegeben hat, Er hat sie uns nicht gegeben, damit wir bestens informiert sind. Er hat sie uns gegeben, damit wir bestens transformiert sind. Das ist der Punkt. Und das habe ich gemeint, wenn ich sage, Jesus hat immer das ganze Bild vor Augen gesehen. Jesus kommt nicht nur und sagt, wir können die Welt verändern. Jesus sagt auch, was die Voraussetzung dafür ist, wie das geschieht. Wir brauchen die richtige, und ich nenne das richtige geistliche Ökosystem, um wachsen zu können und geistig Frucht hervorzubringen. Meine Frau, Sarah, die hat mich auf Folgendes gebracht die Woche. Sie hat sie im Internet gefunden. Es gab 1960 einen Mann, der heißt David Latimer. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Und dieser Mann hat einige Samen genommen, ein Glasgefäß, also so ein riesen Glasgefäß genommen, Erde reingemacht und Samen reingestreut. Hat das Glasgefäß, vermutlich hat er es auch gegossen, hat das Glasgefäß zugemacht und 12 Jahre nicht aufgemacht. Nach 12 Jahren hat er das Glasgefäß aufgemacht, hat es nochmal begossen, hat das Glas versiegelt und jetzt, 50 Jahre später, wächst und gedeiht es in diesem Glas, ohne auch nur einmal begossen zu werden. Die Pflanzen wachsen da drin. In diesem Glas herrscht ein perfektes Ökosystem, dass diese Pflanzen, das Wasser verdunstet an dem Glas und die Pflanze, sag mal, ist ein perfektes Ökosystem, dass die Pflanzen wachsen kann und gedeihen kann. Und wisst ihr, dieses Bild hat mich angesprochen, die Seligpreisungen schaffen in uns ein perfektes geistliches Ökosystem, dass wir wachsen können, dass wir diese Welt verändern können. Wenn du diese 8 Eigenschaften in deinem Leben kultivierst, wirst du eine direkte Auswirkung davon erleben, von dem, was Jesus direkt danach gesagt hat. Es ist einfach so wichtig, die Dinge im Zusammenhang, im Kontext zu lesen, ihr Lieben. Und nicht nur einfach Verse rauszugreifen, sondern Jesus sprach über diese Seligpreisungen, das perfekte geistliche Ökosystem, das, was wir brauchen. Und dann sagte er ab Matthäus 5, ab Vers 13, ihr seid das Salz der Erde. Doch wozu ist Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann man es etwa wieder brauchbar machen? Es wird weggeworfen und zertreten wie etwas, das nichts wert ist. Ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle sehen können. Niemand versteckt ein Licht unter einem ungestülpten Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Jesus sagt dir hier 2 Dinge, was unsere Bestimmung betrifft. Er sagt, wir sind Salz und wir sind Licht. Die Bestimmung deines Lebens ist es, Salz und Licht zu sein. Keine Bestimmung zu haben, ist wie ohne ein Ziel auf dem offenen, weiten Meer hin und her zu treiben. Mal geht es in die eine Richtung, dann geht es mal in die andere Richtung. Manche Menschen leben genau so, ihr Lieben. Heute mal dies, morgen mal das, was mir gerade so in den Sinn kommt. Wenn das Ziel nicht definiert ist, die Bestimmung nicht definiert ist, dann weiß man auch nicht, wo man letztendlich ankommt. Eine Bestimmung zu haben ist wichtig und es ist tragisch, dass viele Menschen in dieser Welt ohne Bestimmung, ohne Ziel, ohne Perspektive einfach leben. Und manche Christen, denen geht es genauso. Obwohl sie es hätten, obwohl sie es könnten. Es ist eine Tragödie. Und Jesus definiert unsere Bestimmung, dass wir Salz und Licht sind. Nun, Salz in der damaligen Welt war Salz sehr wertvoll. Es kam gelegentlich vor, dass man Soldaten mit Salz ausgezahlt hat. Und man hat, es gab zu der damaligen Zeit einen Spruch, der hieß so: Wenn ein Soldat seine Arbeit nicht so gut geleistet hat, dann sagte man manchmal, der Soldat ist seines Salzes nicht wert. Wegen seiner Farbe wurde Salz auch als besonders rein auch angesehen. Und es wurde auch, wie auch heute, zum Würzen verwendet. Und dann noch eine ganz wichtige Sache: Salz wurde auch als Konservierungsmittel verwendet. Damals gab es keinen Kühlschrank oder eine Gefriertruhe. Das Klima war tropisch und das Fleisch wurde relativ schnell faul. Und Salz hielt diesen Verfaulungsprozess auf. Und als Jesus sagte, ihr seid das Salz dieser Erde, meinte er, dass wir seine Nachfolge in der Lage sind, ja sogar dazu verpflichtet sind, auf diese Welt einen bewahrenden und eine reinigende Wirkung auszuüben. Das Salz wurde damals genommen, und jetzt müsst ihr es euch mal vorstellen, und in das Fleisch eingerieben. Es reicht nicht aus, das Salz ein bisschen über das Fleisch zu besprühen. Es reicht nicht aus. Erst wenn das Salz eingerieben ist und sich auflöst und es in dieses Fleisch eindringt, entfaltet es seine Wirkungskraft und stoppt den Verfaulungsprozess. Und Johannes der Täufer hat in diesem Zusammenhang etwas sehr Wichtiges gesagt. Johannes 3, Vers 30, er muss immer größer werden und ich immer geringer. Um in diesem Bild vom Salz zu bleiben, das heißt nicht, dass wir uns auflösen, so nach dem Motto, ja, mich gibt es schon fast gar nicht mehr. Wisst ihr, es gibt solche Religionen so in dieser Welt. Mich gibt es fast nicht mehr. Ich bin irgendwie nur noch ein dahin vegetierendes Wesen. Nein, Jesus sagt nicht, uns als Mensch gibt es nicht mehr, sondern dein Ego gibt es nicht mehr. Dein Stolz gibt es nicht mehr. Deine Ich-Zentriertheit gibt es nicht mehr. Dein Hochmut gibt es nicht mehr. Und lassen wir uns auf diesen Prozess ein, dann entsteht dieses geistliche Ökosystem, von dem ich sprach, um auf dieser Welt Einfluss zu nehmen, wie Jesus es sich von Anfang an für seine Jünger gedacht hat. Und wenn wir über diese Dinge sprechen, dann ist es wichtig, dass wir diese, können wir nochmal einblenden, diese 8 Eigenschaften niemals aus dem Blick verlieren. Es geht immer um diese Dinge, immer um diese Dinge, dass wir zerbrochen sind, dass wir bußbereit sind, dass wir sanftmütig sind, dass wir sehnsüchtig sind nach Gott, einen Hunger haben nach ihm, barmherzig mit uns selbst, mit anderen Menschen, integer, dass unser Herz wirklich rein ist. Jesus spricht von einem reinen Herz, meint ein integres Herz, dass wir Friedensstifter sind und dass wir auch Verfolgung durchleben, in der Lage sind dazu, auch Verfolgung zu durchleben. Wisst ihr, dieser Lebensstil ist es, der dazu führt, dass die Würze in die Gesellschaft eindringt und einen Unterschied macht. Jesus hat die Gemeinde auf die Erde getan. Und die Bestimmung der Gemeinde ist es nicht, hier ein bisschen Salz zu verstreuen und hier ein bisschen Salz zu verstreuen. Die Gemeinde lässt sich durch den Heiligen Geist in diese Welt einreiben, einmassieren, hineinwirken. Und die Bestimmung der Gemeinde ist es nicht, sich von der Gesellschaft zu isolieren, so wie so ein bisschen, wie so, stell dir mal vor, so ein Salzgefäß stellt man irgendwo schön hin, sieht gut aus, wird nicht verwendet. Wusstet ihr, dass manche Gemeinden genauso funktionieren? Sieht äußerlich gut aus, haben aber keine Wirkungskraft. Sie wirken nicht rein in die Gesellschaft. Übrigens, wenn ich von Gemeinde spreche, spreche ich von dir und von mir. Ich spreche nicht von einem Gebäude. Ich spreche von uns. Gemeinde sind du und ich. Und wir sind dazu berufen, in dieser Welt hineinzuwirken, nicht isoliert, sondern in Kontakt zu sein mit der Gesellschaft. Auf der Arbeit, in der Politik, als Familie, in der Nachbarschaft und der Freundin. Amen. Dazu sind wir berufen. Und in diesem Zusammenhang ist es sehr wichtig, ein ganz wichtiges Thema zu erwähnen, dass wir hier zwischen Einfluss nehmen und vermischen, nicht, das nicht alles in einen Topf werfen sollen. Es ist ein Unterschied, ob die Gemeinde Jesu in dieser Welt Einfluss ausübt oder sich mit ihr vermischt. In der Antike gab es zwei Arten von Salz. Das eine Salz war relativ rein, das andere war unrein. Das Salz, das reine Salz, wurde durch die Verdunstung von sauberem Meerwasser gewonnen. Aber das meiste Salz in Palästina wurde aus dem Toten Meer gewonnen und in diesem Wasser waren weiße Partikel, waren weiße Bestandteile, salzähnliche Mineralien. Und die Bauern türmten jetzt dieses Salz auf hinter ihren Häusern oder wo auch immer. Und sie haben mit diesem Salz ihren Boden auch gedüngt, weil es war für die Böden, war das gut, auch ein bisschen Salz zu haben. So, wenn der Regen kam, spülte er das Salz, was da drin war, spülte er aus. Und es blieb eine weiße, sandige Masse, die keiner mehr verwenden konnte. Und die Bauern konnten diese Masse konnten sie nicht mehr auf ihren Acker streuen. Der Acker wurde hart. Und was machten sie? Wenn sie einen harten Boden vor ihren Häusern haben wollten, nahmen sie diese Masse, streuten sie auf den Boden und der Boden wurde härter. Und da konnten die Menschen drüber laufen. Und was sagt Jesus? Ihr seid das Salz der Erde, Matthäus 5, Vers 13. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Jesus sprach immer in den Bildern, in dem Kontext der damaligen Zeit. Manches verstehen wir oft nicht, aber jetzt versteht ihr es vielleicht. Ja? Diese Masse war zu nichts mehr zu gebrauchen, als hinausgeworfen zu werden und zertreten zu werden. Wenn wir die Qualitäten, von denen Jesus gesprochen hat, nicht kultivieren, werden wir unsere Wirkungskraft in der Gesellschaft verlieren. Und wir tragen nicht zur Lösung bei, sondern wir werden Teil des Problems. Und das ist das, was ich zurzeit beobachte unter Christen oder unter sogenannten Christen. Wir tragen nicht zur Lösung bei, sondern wir werden Teil des Problems. Folgendes Beispiel. Kürzlich las ich in den sozialen Medien einen Post von einer Person, die ich kenne, die eine gewisse Zeit mit Jesus relativ gut unterwegs war. Und diese Person schrieb öffentlich so destruktiv und so abfällig über eine Situation, die sie erlebt hatte in einem Kaufhaus. Ihr Lieben, als ich das gelesen habe, ich war tief erschüttert. Ich war erschüttert darüber, dass manche Leute sagen, ich liebe Jesus und auf der anderen Seite so destruktiv, so zynisch über andere Menschen sprechen. Öffentlich. Ich war schockiert. Es hat mich getroffen. Jesus hat dafür nur eine Antwort. Das Salz ist fade geworden. Seid ihr da? Hier hat eine Vermischung stattgefunden. Und Jesus' Urteil ist knallhart. Ey, Jesus' Urteil ist sowas von hart. Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Lass mich an dieser Stelle bitte Folgendes noch sagen, seelsorgerlich. Jesus sagt nicht, dass dein Salz fade geworden ist, wenn du schüchtern bist. Jesus sagt nicht, dass dein Salz fade geworden bist, wenn du dich nicht traust, auf die Straße zu gehen und zu evangelisieren. Jesus sagt nicht, dass dein Salz fade geworden ist, wenn du mit Selbstzweifeln kämpfst. Jesus sagt nicht, dass dein Salz fade geworden ist, wenn du dir selbst noch nicht viel zutraust. Jesus sagt nicht, dass dein Salz fade geworden ist, wenn du mit deiner Vergangenheit kämpfst. Jesus sagt, dein Salz ist fade geworden, wenn du von der Welt kaum mehr zu unterscheiden bist. Wenn du redest, wie die Welt redet. Hör mir bitte zu. Wie reden wir momentan? Wir sind fade, wenn wir urteilen, wie die Welt urteilt. Es wird fade, wenn wir leben, wie die Welt lebt und wenn wir uns verhalten, wie die Welt verhält. Und schaut, in Markus 9, Vers 50 sagt Jesus, habt Salz in euch selbst und haltet Frieden untereinander. Hört auf seine Worte. Jesus sprach auch prophetisch für diese Zeit. Kolosser 4, Vers 6 heißt es, euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Knackig, oder? Was Jesus so von sich gibt. Aber ich glaube, wir brauchen genau das. Wir brauchen seine Wahrheit. Wir brauchen sein Wort. Weil nur sein Wort uns durch all das hindurchtragen wird, was kommen wird. Es ist sein Wort, was uns wirklich Licht in diesem ganzen Chaos bringt. Nicht mein Wort, nicht dein Wort, sein Wort. Er ist der Herr. Er weiß, was zu tun ist. Und er weiß, wo er uns wieder neu justieren muss, neu ausrichten muss, dass wir wieder klar denken, ihr Lieben. Momentan erleben wir Sachen, wo du manchmal gar nicht mehr weißt, wie soll ich denken, wie soll ich über den anderen denken, wie soll ich darauf reagieren und was soll ich überhaupt machen. Aber Jesus in seinem Wort, in seiner Wahrheit, er gibt uns Klarheit. Und der Heilige Geist, er führt uns in alle Wahrheit. Amen. Ich bin so froh, dass wir den Heiligen Geist haben, ihr Lieben. Er wird uns dahin durchleiten und er wird uns noch stärker machen, als wir reingekommen sind. Amen. Er ist da. Aber entscheidend ist, wir achten darauf, ob unser Salz fade wird oder nicht. Das ist nicht Gottes Aufgabe. Das ist nicht Jesus' Aufgabe, sondern meine und deine Verantwortung liegt es, auf unser Salz zu achten. Ob wir noch Salz in uns haben. Hast du noch Würze in dir? Bist du noch salzig? So, sei nicht bitte süß mit dieser Welt. Jesus sagt nicht, wir sind Zucker. Ja? Jesus hat auch nicht gesagt, wir sind das Gold dieser Welt. Manche fühlen sich so, ich bin das Gold dieser Welt, mein Herr. Nein, du bist nicht das Gold dieser Welt. Ja? Ich bin nicht das Gold dieser Welt, wir sind Salz dieser Welt. Und dann sprach Jesus von Licht dieser Welt, Matthäus 5, 14 bis 15. Ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. In der Bibel hat Licht unterschiedliche Bedeutungen. Der Licht wird auch manchmal für Gott verwendet. Gott wird als Licht bezeichnet. Licht wird aber auch für Gottes Wort verwendet, dass Gottes Wort Licht ist. Licht wird auch für Wissen und Wahrheit verwendet. Und im Gegensatz dazu wird Ignoranz und Lüge als Finsternis bezeichnet. Und hier sehen wir, dass Christen auch als Licht bezeichnet werden. Und jetzt schaut, wir leben in einer Zeit, in der ist es höchste Zeit, als Licht aufzustehen. Höchste Zeit. Es ist an der Zeit zu scheinen. Es ist nicht nur an der Zeit, Weihnachtslichter anzuschalten, sondern es ist an der Zeit, dass wir unser Licht scheinen lassen. Jesaja sagt in Jesaja 60, Vers 1, schaut, steh auf, werde Licht. Steh auf, werde Licht. Es ist an der Zeit, für die Wahrheit zu stehen, die wir von Gott bekommen haben. Und bitte, es geht nicht um deine Wahrheit. Es geht auch nicht um meine Wahrheit. Es geht um seine Wahrheit. Mit deiner Wahrheit kommst du nur einen gewissen Weg, lang, weit. Nimmst vielleicht den einen oder anderen mit. Es geht um seine Wahrheit. Und wenn du wirklich leuchten möchtest, die Nichtchristen denken vielleicht, Mann, ihr seid so strange, ihr sprecht immer von Leuchten und Salz sein und so weiter. Aber ihr versteht, was ich meine, ja? Wir verstehen uns, oder? Verstehen wir uns? Ist ja nicht komisch, oder? Wir Christen sind nie komisch. Nee, versetzt euch mal in die Lage, wenn wir von Leuchten und so sprechen, dann denken, wo hast du einen Schalter? Wo kann man was anmachen? Wenn wir wirklich leuchten möchten, dann müssen wir Gottes Wort in uns hineinleuchten lassen. Schaut, habe ich gefunden. Josh McDowell oder Dowell hat 1995, also schon einige Jahre her, ein Buch geschrieben mit dem Titel Right from Wrong. Wie übersetzt man das genau, right from wrong? Das ist vom, richtig vom Falschen, so, ne? Genau, richtig vom Falschen. Und darin führt er eine schreckliche Statistik auf, die sich auf Jugendliche und Kinder bezieht. Und 1995 passierte täglich Folgendes. 1000 unverheiratete Mädchen im Teenageralter werden Mütter. In Amerika, wohlgemerkt. 1106 Mädchen im Teenageralter lassen abtreiben. 4219 Teenager infizieren sich mit sexuell übertragbaren Krankheiten. 500 Jugendliche beginnen mit dem Drogenkonsum. 1000 Jugendliche beginnen mit dem Alkoholkonsum. 135.000 Jugendliche bringen Waffen in die Schule mit. 3.610 Jugendlichen werden angegriffen, 80 werden vergewaltigt, 2.200 Jugendlichen brechen die Highschool ab und 6 Jugendliche begehen Selbstmord. Hallo? In was für einer Welt leben wir eigentlich? Ich weiß nicht, wie es heute ist. Vielleicht ist es in manchen Bereichen ein bisschen besser, aber es ist nicht wahrlich überall besser. Wieder Sarah hat mir diese Woche gesagt, dass es jetzt über den Mediendienst Telegram Gruppierungen gibt, die gegen die Politiker und gegen Juden hetzen und sich organisieren, um Politiker und Juden umzubringen. Und in den Medien haben sie Fetzen davon vorgespielt, haben wir uns angehört, ne? Es ist unfassbar destruktiv. Es ist so schrecklich, was Menschen und wie Menschen über andere Menschen denken. Es ist grauenhaft. Ihr Lieben, die Welt ist im totalen Chaos. Die Finsternis nimmt immer mehr zu. Und schaut, Jesaja 60, Vers 2. Denn die Erde ist von Finsternis zugedeckt und die Völker liegen in tiefer Dunkelheit. Aber über dir strahlt der Herr auf. Man kann seine Herrlichkeit über dir schon erkennen. Über dir strahlt der Herr. Und man kann seine Herrlichkeit schon erkennen. Amen. Und das macht uns Hoffnung. Das macht mir Mut, weil er durch dich und durch mich strahlt. Und wir fragen manchmal Gott, was ist die Antwort auf dieses ganze Problem? Und Gott sagt, du bist die Antwort. Come on, geh und leb anders. Scheine, würze, reib dich ein in die Gesellschaft. Verändere, aber nicht wir, nicht aus unserer Kraft. Immer er mit uns, immer er durch uns. Amen. Matthäus 5, Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Wir alle sehen, dass die Welt finster ist und die Welt zunehmend finster wird. Folgender Gedanke. Es wäre daher besser, wenn wir als Kinder des Lichts durch die Welt laufen, dann hätte die Welt eine größere Chance, die Dinge richtig zu sehen, wie sie sind. Schaut, Epheser 5, Vers 13. Doch wenn das Licht drauf fällt, wird alles sichtbar werden. Schon alles gesagt. Wir suchen nach Antworten gerade hier. Wenn das Licht draufscheint, wird alles sichtbar werden. Also scheine. Lasst uns scheinen. Lasst uns würzen. Nicht deine Wahrheit, seine Wahrheit. Nicht deine Meinung, seine Meinung. Nicht durch deinen Charakter, durch seinen Charakter. Halleluja. Jesus sagt zum Schluss, Matthäus 5, Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie euren guten Werken sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Und am 19.12., davon hat Blackie vorhin erzählt, werden wir hier Lichter weitergeben. Und du hast die Möglichkeit, Lichter mit nach Hause zu nehmen. Und ich hoffe, mein Gebet ist, dass das, was wir hier tun, nicht einfach nur ein symbolisches Zeichen ist, sondern dass du und ich wirklich diese Lichter sind in dieser Zeit und die einen Unterschied machen. Amen. Dass wir wirklich in dieser Zeit leuchten und leben. Und lass mich zum Schluss folgende Begebenheit erzählen, die ich diese Woche erlebt habe. Ich bekam einen Anruf. während ich diese Predigt schrieb, rief mich ein Verkäufer an und wollte mir etwas verkaufen. Ich sagte ihm in 2-3 Minuten, ich habe kein Interesse auf sein Produkt. Wir waren in 2-3 Minuten durch mit dem Thema. Er wollte eigentlich länger mit mir reden über das Produkt. Ich sagte, ich habe kein Interesse. Und dann stellte er mir eine Frage. Und es ist gefährlich, einem Pastor eine folgende Frage zu stellen. Momentan, was denkst du, wie es in nächster Zeit weitergehen wird? Hoppala. Okay, und dann erzählte ich ihm, was ich so empfinde, wie es aussieht. Und wir fingen an, über den Glauben zu sprechen. Und wir sprachen, ihr Lieben, das ist ein Verkäufer, ja, er wollte mir was andrehen. Wir sprachen 55 Minuten über das Evangelium. Wir fingen bei Adam und Eva an. Wir gingen das ganze alttestamentliche Opfersystem hindurch. Und ich erzählte ihm, dass Jesus das ultimative Opfer letztendlich ist. Und er sagte, hey, hallo, also ich müsste ihm was sagen. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gehört. Was sind Sie? Woher kommt das? Was ist das? Er hat mir gesagt, ne, das ist übrigens die Person, die wegen Katholischen mich gefragt hat am Anfang, ja, so mit dem Papst und so weiter. Und er sagt, also ganz ehrlich, fand ich süß, er sagte, so Leute wie Sie müssen ganz oben in der Hierarchie sein, da würden endlich die Leute zuhören und endlich junge Leute auch wieder in die Kirche gehen. Ich sage, keine Ahnung, ob es, ich fand's einfach total süß. Wie gesagt, ich habe 55 Minuten geredet. Ne? Er sagte mir irgendwann, hey, wir müssen aufhören. Er sagt, mein Chef, der sieht alles. Er weiß jede Minute und er wird mich fragen, warum ich 55 Minuten mit jemandem gesprochen habe. Also, er wollte mir was verkaufen und ich wollte ihn Jesus andrehen. Ja? Ich bin dann raus aus dem Büro, aus Arbeitszimmer und dann sagt Sarah, was war das gerade? Ich sage, ja, ich hatte ein Gespräch mit einem Vertreter. Und er stellte mir zum Schluss eine Frage. Er sagt, wie ist meine Einschätzung, was ist mein Ansatz in dieser Welt, in dieser Zeit? Man muss ja was tun, man muss ja reagieren. Die Eltern müssen jetzt die Kinder abholen. Ihr dürft es später nachhören, tut mir leid. Ich bin gleich durch. Er sagte, was ist Ihr Ansatz? Was muss man tun? Man muss doch in dieser Welt, ja meine Güte, das ist, die Sachen spitzen sich zu. Und er erzählte mir Dinge, ihr Lieben, was er so erlebt. Hey, ich war schockiert, was für ein Drama bei Menschen abgeht. Was für ein Zerbruch Menschen erleben. Das ist unfassbar. Als er mir die Dinge erzählt hat, dachte ich, in was für einer Blase lebe ich eigentlich gerade? Übrigens, gut, als Vertreter kommt er viel rum. Also er sagt, er telefoniert jeden Tag mit 100 Leuten. Ja? Und er sagt, das, was Sie mir erzählen, das habe ich noch nie gehört. Und ich mache das schon seit vielen, vielen Jahren. Vor 10 Jahren übrigens hat er das letzte Mal hier angerufen. Ja? Ich weiß nicht, mit wem er gesprochen hat. Aber auf jeden Fall sagte er, sowas crazy. Was ist mein Ansatz? Und ich habe zu ihm Folgendes gesagt. Ich sage, wissen Sie was? Jetzt ist es an der Zeit, für biblische Werte einzustehen. Jetzt ist es an der Zeit, Frieden dazu bringen, wo Unfrieden sich ausbreitet. Jetzt ist die Zeit, wo wir, ihr Lieben, hört mir zu, wo wir das, was wir jahrelang hören und sehen, in Predigten, in Büchern. Jetzt ist die Zeit, dass wir das, was wir alles wissen, dass wir das umsetzen. Es ist jetzt die Zeit. Natürlich war schon vorher die Zeit, aber jetzt kommt es drauf an. Es ist jetzt nicht nur Theorie, sondern es wird jetzt praktisch. Jetzt ist die Zeit. Und ich sagte ihm, meine Botschaft liegt darin, nicht auf die Straße zu gehen, nicht mit Gewalt gegen irgendwas, nicht mit was weiß ich was, mit dagegen da was, sondern für das Evangelium und dass jetzt an der Zeit ist, ich sage, Frieden weiterbringen. Da, wo sich Menschen entzweien, es ist deine und meine Aufgabe, Verantwortung zu verbinden. Da, wo sich Unverständnis, Leute anfangen auseinanderzugehen, da ist es unser, als Salz und Licht, heilend, verbindend, reinzuwirken. Und ich wünsche mir für uns alle, für dich und für mich, dass wir, so wie es Paulus in Philipper 2, Vers 15 sagt, dass wir genau das erleben. Er schreibt, als Kinder Gottes sollt ihr ein reines, vorbildliches Leben führen in einer dunklen Welt voller verdorbener und verirrter Menschen, unter denen euer Leben wie ein helles Licht leuchtet. Halleluja. Lasst uns jetzt und lasst uns gemeinsam dafür beten, dass wir Salz und dass wir Licht sind. Lasst uns einen Augenblick dafür nehmen. Und vielleicht, wenn du es auf dem Herzen hast und auch im Stream, betet einfach mal mit. Lasst uns 1-2 Minuten. Und ich möchte einfach auch einen Raum geben hier, wenn du auf dem Herzen hast, einfach laut und kurz zu beten.
Thank you.
Jesus, und so danken wir dir für deine Zusagen. Wir danken dir für deinen Zuspruch, dass du uns sagst, wir sind das Salz dieser Erde. Wir sind das Licht dieser Welt. Und dass du wirklich uns diese Identität zusprichst. Du siehst uns anders, als wir uns oft sehen. Und ich bete jetzt, Jesus, in deinem Namen, dass so wie du uns siehst, dass das zu unserer Identität zunehmend wird. Und dass wir in deine Fußstapfen mehr und mehr kommen, Jesus. Und dass wir in dieser Welt, in dieser Zeit wirklich Dinge verändern. Weil du sagst, du kannst etwas verändern. Du kannst etwas verändern. Du kannst einen Unterschied machen, da wo andere destruktiv unterwegs sind. Du kannst anfangen, anders zu reden, da wo andere anfangen, negativ zu sprechen. Du kannst auf die Hoffnung verweisen, da wo Leute nur noch über Hoffnungslosigkeit sprechen. Du kannst etwas verändern. Und mit diesem Du kannst etwas ändern, sende ich dich aus in diese Welt. Und ich spreche dir zu, Gott ist mit dir, Gott ist da, Gott führt dich und Gott leitet dich. Und es sollen Türen sich öffnen, für uns alle Gelegenheiten sich bieten, wo wir mit Menschen ins Gespräch kommen, wo wir deine Wahrheit weitergeben, wo wir das Reich Gottes ausbreiten in dieser Zeit, gerade in dieser Zeit. Ihr Lieben, Gott hat uns berufen und erwählt für eine Zeit wie diese. Gott hat es von Anfang an gesehen und er sagt, ihr seid die Generation, ihr seid die Menschen, ihr seid meine Kinder, die in dieser Zeit Salz und Licht sind. Und danke dir, Herr, danke dir für alles. Wir geben dir die Ehre und wir widerstehen allem Stolz, wir widerstehen allem Hass, aller Wut, wir widerstehen aller Verzweiflung, wir widerstehen aller Lüge in dieser Welt, Jesus, in deinem Namen. Und wir beten, dass dein Wort, deine Wahrheit sich in uns manifestiert, sich ausbreitet und dass wir wirklich einen Unterschied machen in dieser Welt. Wir wollen dir die Ehre geben, Jesus. Wir wollen dir danken, dass wir mit dir leben dürfen. Wir danken dir, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen, Herr. Herr, wir preisen dich, wir lieben dich, Herr. Wir geben dir die Ehre. Lass uns gemeinsam nochmal aufstehen, lass gemeinsam nochmal zu Gottes Ehre ein Lied singen. Er ist es wert, angebetet zu werden in dieser Zeit. Er ist es wert. Wir beten dich an, Jesus. Halleluja, Jesus. Geben wir Jesus einen Applaus. Amen.